NDR Info. Hintergrund.
Das jüdische Purimfest ist ein ausgelassenes Fest, an dem der Errettung der Juden vor einem Pogrom in Babylon gedacht wird. Anlässlich dieses jüdischen Feiertags hören Sie eine Sendung von Daniela Remus mit dem Titel »Zeichen eines Neubeginns – der Wiederaufbau der ehemaligen Bornplatz-Synagoge in Hamburg«.
Die Ausgrabungen haben gerade mal begonnen und ich glaube, es war nicht mal ein paar Stunden her, dass offiziell wirklich mit dem Graben begonnen wurde, bekam ich den ersten Anruf und hieß es, wir haben schon das erste Fundstück. Und so entwickelte sich dann die Ausgrabung weiter. 15 Zentimeter reichten. 15 Zentimeter unter der Hamburger, unter der deutschen Oberfläche konnte man das lebendige jüdische Leben erahnen.
Erzählt Daniel Schäffer von der jüdischen Gemeinde in Hamburg, als ich ihn im Hamburger Grindelviertel auf dem früheren Bornplatz treffe. Bis Anfang Januar haben hier archäologische Grabungen stattgefunden, genau dort, wo bis 1939 die sogenannte Bornplatz-Synagoge gestanden hatte. Damals die erste freistehende und größte Synagoge Norddeutschlands mit Platz für rund 1200 Gläubige.
Fenster, Stühle, Gegenstände des täglichen Ablaufes, eine unglaubliche Zahl von Scheibengläsern, all das kam zutage. Und wie die Ausgrabungsleitung immer erwähnte, es war eine imposante Synagoge. Es war eine Synagoge, die wirklich zeigen wollte, mit welchem Stolz sie in der Gesellschaft war und stand. Und es berührte mich sehr. 15 Zentimeter reichten. Man hätte unser Erbe schon 80 Jahre lang aufdecken können, zeigen können.
Heute heißt dieser Ort Josef-Karlebach-Platz, benannt nach dem letzten Oberrabbiner der jüdischen Gemeinde, der 1941 nach Riga deportiert und dort mit seiner Frau und seinen drei jüngsten Kindern ermordet wurde. Direkt nebenan steht das Gebäude der 1911 erbauten Talmud-Torah-Schule, das heute die jüdische Schule und das jüdische Gemeindezentrum beherbergt. Und auf der anderen Seite ein Hochbunker, den die Nationalsozialisten während des Zweiten Weltkriegs gebaut hatten, nachdem sie die Synagoge abgerissen hatten. Auf diesem Platz soll in den nächsten Jahren eine neue Synagoge errichtet werden. Aus dem Wunsch der jüdischen Gemeinde wird nun Realität. Die Politiker, die im Hamburger Parlament vertreten sind, haben dem Plan eines Wiederaufbaus einstimmig zugestimmt. Auch um das jüdische Leben in der Stadt wieder sichtbarer zu machen. Und zwar exakt an der Stelle, an der das alte Gotteshaus gestanden hatte, bevor es von den Nationalsozialisten zerstört worden ist.
Bei den Ausgrabungen geht es darum, dass wir uns Klarheit verschaffen, was eigentlich von der gesprengten, abgetragenen, abgeräumten Synagoge, Bornplatz-Synagoge, noch im Boden an Relikten vorhanden ist.
Erklärt Professor Rainer Maria Weiß, der Direktor des Archäologischen Museums in Hamburg, das die Stadt Hamburg mit den Ausgrabungen beauftragt hatte.
Es soll ja ein Architektenwettbewerb stattfinden, wenn es zu einer Neubebauung auf dem Bornplatz kommen wird, auf dem Josef-Karlebach-Platz. Und ja, dazu ist es einfach klug für alle Beteiligten zu wissen, mit was für Relikten hat man eigentlich im Boden noch zu rechnen.
Die notwendigen Gelder für den Wiederaufbau sind bereits genehmigt worden. Aber bevor durch den geplanten Architektenwettbewerb konkrete Vorschläge zur Gestaltung des Platzes und zum Wiederaufbau gemacht werden können, geht es darum, das Fundament zu überprüfen. Unterlagen oder Bebauungspläne sind in diesem Fall wenig hilfreich, weil die Nationalsozialisten die Synagoge nicht nur am 9. November 1938 in der sogenannten Reichspogromnacht angezündet, verwüstet und geschändet haben, sondern weil sie das Gotteshaus auch im Sommer 1939 auf Kosten der jüdischen Gemeinde abgerissen haben.
Naja, es war schon damals ein Akt, wo jedem klar war, dass das nicht ganz koscher ist. Insofern ist uns auch nur ein einziges historisches Foto bekannt, das während des Abbruchs aufgenommen worden ist, wo man die Apsis der Synagoge sieht und offenbar lange Drahtseile, die zu einer Planierraupe oder einem Bagger führen und einige Arbeiter zerren noch, dass das Gemäuer einstürzt. Also das war dann doch eher eine ja nicht gerade Geheimaktion, aber nichts, was man tunlichst dokumentiert hat.
Deshalb vermuteten manche, unter dem Platz seien lediglich Kriegstrümmer und Bauschutt zu finden. Andere mutmaßten, der Keller und das Fundament der Synagoge müssten noch, zumindest ansatzweise, vorhanden sein. Und tatsächlich fand das Grabungsteam des Archäologischen Museums von allem etwas. Neben Bauschutt auch Fenster, Türen und Kacheln der Synagoge, intakte Kellerräume mit gefliesten Fußböden und die weiß gekachelte Mikwe. . 1902 kauft die jüdische Gemeinde das Gelände für die Synagoge. Sie nennt sich damals Deutsch-Israelitische Gemeinde. Unter ihrem Dach sind drei unterschiedliche Kultusverbände vereinigt, von konservativ bis liberal ausgerichtet, jeweils mit eigenen Synagogen oder Gebetsräumen. 1904 beginnt die Bebauung des Grundstücks und am 13. September 1906 wird sie als Hauptsynagoge der orthodoxen Strömung mit einem großen Festakt eingeweiht, an dem auch Vertreter der Stadt zahlreich zugegen sind. Dass die jüdische Gemeinde ein derart repräsentatives Gotteshaus baut, ist in der nichtjüdischen Bevölkerung dabei so akzeptiert, wie es jahrhundertelang zuvor nicht der Fall war und nur wenige Jahre später schon nicht mehr sein wird. Rund 20.000 jüdische Männer, Frauen und Kinder leben damals in Hamburg. Die Gemeinde ist damit die viertgrößte in Deutschland. Mehr als die Hälfte von ihnen ist Ende des 19. Jahrhunderts, also nur wenige Jahre vor dem Synagogenbau, in die neu entstandenen bürgerlichen Stadtteile westlich der Alster gezogen. Denn vielen Jüdinnen und Juden war während des 19. Jahrhunderts der Aufstieg ins Bürgertum gelungen, sagt der Historiker Dr. Andreas Brämer vom Institut für die Geschichte der deutschen Juden.
Mit dem sozioökonomischen Aufstieg der Hamburger Juden im Verlauf des 19. Jahrhunderts findet eine Binnenmigration innerhalb der Stadt aus der Neustadt in die Gebiete westlich der Alster statt. Also Roter Baum mit Grindel, Harvestehude, Eppendorf.
Stadtteile mit imposanten Gründerzeitvillen, repräsentativen Jugendstilbauten, mit üppigen Grünanlagen und alleeförmigen Straßen. Um keine weiten Wege für die Gottesdienstbesuche zu haben, baut sich die jüdische Gemeinde, die neue Synagoge, mitten hinein in diese Wohnviertel.
Eine Architektur, die nicht als christliche Sakralarchitektur missverstanden werden sollte, aber architektonisch natürlich schon an dem Zeitgeschmack sich orientierte und damit auch ein Ausdruck auch von Selbstbewusstsein war, dass die jüdische Glaubensgemeinschaft mit den christlichen Konfessionen doch auf Augenhöhe miteinander kommunizierte oder dass das nebeneinander bestand.
Auf den wenigen Fotos, die noch heute von der Bornplatz-Synagoge existieren, ist ein imposantes Gebäude zu sehen. Ein neoromanischer Backsteinbau mit einer 40 Meter hohen Kuppel thront in der Mitte des Platzes. Oben auf der Kuppel weithin sichtbar der Davidstern. Die repräsentative Synagoge steht frei, verziert mit Säulen, einer Rosette, Rundfenstern, mit Giebeln, Brüstungen und Türmchen. Alles in allem eindrucksvoll. Selbstbewusst, so Rainer Maria Weiß.
Was sehen wir vor uns? Ein 1906 eingeweihtes, neuromanisches, in bester deutscher Romanik entstandenes Gebäude, das eben gerade nicht gegen die Nachbarbebauung abstinken möchte und irgendwie dort bescheiden und ärmlich aussieht, sondern das State of the Art der damaligen Bautechnik sich voll in die wunderschöne Gründerzeitarchitektur des Grindelbereiches integriert hatte und ein durchaus attraktives, prächtiges Gebäude ist, das wir jetzt Gott sei Dank in seiner Farbigkeit auch kennen.
Denn die Fotos von damals sind entweder schwarz-weiß oder nachkoloriert. Deshalb war jahrzehntelang nicht klar, wie die Synagoge farblich genau aussah.
Die Fotos, die wir kennen, sind Schwarz-Weiß-Fotos, die wurden nachkoloriert. Und diese Farben der Nachkolorierung entsprechen nicht der Realität.
Erklärt der Archäologe Kai-Peter Suchowa. Er hat die Ausgrabungen auf dem Gelände der früheren Bornplatz-Synagoge geleitet und zeigt mir jetzt die sichergestellten Fundstücke. Sie gehören der jüdischen Gemeinde, die sie zurzeit aufbewahrt. In einem Raum mit Kartons, gestapelten Fliesen und Kacheln, mit Fensterrahmen, gestapelten Mauerresten und Teilen von Säulen.
Wir haben jetzt hier eben reale Baustoffe mit realen Farben. Die werden mit einer Farbskala bestimmt. Und dann können die Architekten ihm sagen, es ist der Klinker mit der und der Farbe, der außen zu sehen war. Und wir sehen hier diesen Klinker da an dem Mauerwerk. Der ist ja eher so rötlich, aber auf der Kolorierung ist der gelb. Der farbliche Eindruck, den wir bisher von der Synagoge hatten, stimmt nicht mit der Realität überein.
Und das gilt nicht nur für die Fassade, sondern auch für die Fenster.
Wir haben ganz, ganz viel Fensterglas gefunden, wunderschönes, buntes Glas. Und hier sehen wir eben auch zwei Eisenfenster, wo noch Teile vom Glas drin sind. Und dieses Glas, dieses bunte Fensterglas, macht natürlich einen ganz anderen Eindruck im Inneren der Synagoge.
Glassplitter in Blau, Rot, Grün oder Gelb legen nahe, dass die Synagoge im Inneren, je nach Lichteinfall, ausgesprochen lebendig und farbenfroh leuchtete. Das passt auch zu den wenigen Augenzeugenberichten, die es noch gibt. Jetzt liegen diese gläsernen Überreste sorgfältig sortiert in kleinen Kästchen. Außerdem in diesem provisorischen Archiv verzierte Kapitelle von Säulen, bemalte Scherben von Fliesen, Kacheln mit aufwendigem Dekor, Porzellanstückchen, Dachziegel und eine verbeulte Tür.
Diese Tür war in einem Kellerbereich und war so eine klassische Kellertür, die eigentlich heutzutage auch noch in gründerzeitlichen Gebäuden manchmal drin ist. Aber sie zeigt natürlich Zeichen der Zerstörung und des Abriss. Und insofern ist sie auch ein Symbol für die Reichspogromnacht und die Zerstörung, die die Synagoge erfahren hat. Genau wie man hier an ganz, ganz vielen Baustoffen eben noch diese schwarze Färbung sieht. Das ist eben Kohle, das hat gebrannt. Und auch das erinnert einen allgegenwärtig eben an die Reichspogromnacht.
Alle Fassadensteine, Fensterrahmen oder Säulenkapitelle weisen diese Brandspuren auf. Denn die Nationalsozialisten versuchten nach der Reichspogromnacht mehr als einmal die Synagoge in Brand zu stecken, was aber letztendlich nicht gelang. Nur wenige Elemente waren aus Holz und anderem brennbarem Material, erklärt Kai-Peter Suchowar.
Es war eine der frühen Betonbauten. Viele der Kellerwände, die tragenden Kellerwände, waren aus Beton. Noch nicht aus Beton mit Eisenarmierung drin, also kein Stahlbeton, sondern nur einfache Betonwände. Und kleinere Wände, die jetzt die Küche vom Wohnzimmer trennen, die waren aus Ziegeln errichtet, sodass man da eben auch Rückschlüsse ziehen kann. Und was es natürlich zeigt letztendlich, dadurch, dass der Keller wahrscheinlich überall noch vorhanden ist, sind natürlich auch die ganzen Abwassersysteme und so unter dem Fußboden auch noch alle vorhanden.
Wie bei einem Puzzle können die Archäologen den historischen Bau und das genaue Aussehen der Synagoge nach und nach rekonstruieren. Aus welchem Material bestand sie? Welche Farben wurden verwendet und wie sieht das Fundament aus? Um möglichst präzise Antworten auf diese Fragen zu bekommen, hat Grabungsleiter Suchowar in einem ersten Schritt die historischen Baupläne studiert, diese auf dem Platz georeferenziell verortet und dann vier Stellen ausgesucht, um dort in die Tiefe zu graben. Grabungsschnitte oder Schnitte anlegen, so heißt dieses Vorgehen in der Archäologie.
Die Stellen, die ich ausgewählt habe, hatten immer als Ziel, möglichst Mauerwerk zu erfassen, das ich von alten Kellerplänen kannte, die eben für den Bauantrag eingereicht wurden. Gleichzeitig durften sie keine modernen Leitungen stören, weil die hätten wir umlegen müssen. Und aus diesen verschiedenen äußeren Gegebenheiten haben wir diese vier Schnitte gewählt. Drei davon sind 2x5 Meter groß und einer ist 3x5 Meter groß, der in der Wochentagssynagoge. Und überall, wo wir runtergegangen sind, konnten wir den Keller noch intakt erfassen, so dass ich sagen würde, 100% unserer Erkenntnisse sagen, der Keller der Synagoge ist ungestört noch im Boden drin.
Rund 10 bis 15 Quadratmeter groß war jeder einzelne Schnitt und ging bis zu einer Tiefe von ungefähr 3 Metern in den Untergrund hinein. Mühsam und in kleinen Schritten gruben sich die Archäologen immer weiter in die Tiefe, bis sie auf dem Kellerfußboden ankamen. Und nicht nur der war vollständig vorhanden, auch die Wände des Kellers waren nahezu unbeschädigt und standen aufrecht. Mit diesen Erkenntnissen wird klar, wie die Nationalsozialisten 1939 beim Abriss der Synagoge vorgegangen sind, erklärt Museumsleiter Rainer Maria Weiß.
Man hat die Synagoge abgetragen. Da sie aber nicht flach auf der Erde stand, sondern gewissermaßen im Hochparterre gebaut war, sodass die Kellerfenster ebenerdig nach außen guckten, hat man, wenn man es bodenbündig abrasiert hat, die ganze Synagoge, hat man die Decken der Kellerräume quasi abgetragen oder von oben aus betrachtet, hat man den Synagogenfußboden abgebrochen, sodass dann die Keller offen standen. Und diese Kellerräume wurden dann mit dem Restschutt der Synagoge vollständig verfüllt.
Und zwar mit allem, was das Abbruchunternehmen nicht verkaufen konnte. Die jüdische Gemeinde musste den Abbruch ihrer Synagoge selbst bezahlen, sodass das Abbruchunternehmen doppelt profitierte, denn es konnte die Mauerreste und Steine als Baumaterial für Straßenbefestigungsarbeiten verkaufen. Zu den besonders beeindruckenden Funden, nicht nur für die jüdische Gemeinde, sondern auch für das Grabungsteam, gehört ein tadellos erhaltener, gefliester Küchenfußboden in der ehemaligen Hausmeisterwohnung. Aufwendig verziert mit olivgrünen floralen Ornamenten, auf weißen Fliesen mit einem rostroten Rand.
Die Küche war natürlich was ganz Besonderes. Das sind diese schönen bunten Fliesen, die wir auch heute noch aus gründerzeitlichen Häusern kennen. Die sehen wunderschön aus. Ich bin gerade dabei, mir einige Musterbücher von Villaroy & Boch anzugucken, weil Villaroy & Boch war der größte Fliesenhersteller, eben auch 1904 bis 1906. Und mal gucken, ob wir diese genaue Fliese in den alten Katalogen finden.
Und noch ein zweiter Fund hat das Grabungsteam begeistert, die Besucher emotional tief bewegt und die jüdische Gemeinde in ihrem Vorhaben bestätigt, exakt an dieser Stelle die Synagoge wieder aufzubauen. Der Fund der Mikwe. Weiß gekachelt, mit einer gefliesten floralen Bordüre in zartem Grün.
3,50 Meter unter der heutigen Oberfläche haben wir den Vorraum des sogenannten Tauchbades der Mikwe wirklich gefunden. In dem Vorraum stand eine Badewanne. Das wissen wir von den alten Architekturplänen. Wir haben auch noch den Abfluss gefunden und den Wasseranschluss. Die Badewannen wurden verkauft vom Abrissunternehmen. Darüber gibt es Unterlagen. Und von diesem Vorraum, wo die hygienische Vorreinigung stattgefunden hat, führten 7 Stufen in das Mikwebad hinein. Es müssen immer 7 Stufen sein, die in das Mikwebad hineinführen. Das Spannende hier ist, dass 2 Stufen aufwärts führen und 5 runter. Der Ritus ist erfüllt, es müssen 7 Stufen sein. Nirgendwo steht, ob die 7 Stufen alle abwärts führen müssen.
Kai-Peter Suchowa strahlt über das ganze Gesicht, als er über den Fund der Mikwe berichtet. Und über das Rohrleitungssystem, mit dem das Regenwasser aus der Zisterne auf dem Dach in die rituellen Tauchbecken geleitet wurde. Voller Elan geht er von Fundstück zu Fundstück. Er erklärt an einem abgebrochenen Dachziegel die besondere Färbung oder hebt eine Porzellanscherbe auf, die ganz offensichtlich zu einem Kindergeschirr gehört, denn darauf ist eine kleine, gelbe, gemalte Ente zu sehen. Ob steinzeitliche Behausungen, römische Wälle oder Teile der mittelalterlichen Hammerburg, ausgegraben hat Kai-Peter Suchowa in seinem Berufsleben schon vieles. Und für den Archäologen ist es nichts Ungewöhnliches, bei seiner Arbeit auf Überraschendes zu stoßen. Aber die Ausgrabungen auf dem früheren Bornplatz, die seien etwas komplett anderes. Noch nie habe ihn eine Grabung persönlich so berührt und bewegt wie diese, sagt der Archäologe.
Es wird ja immer gesagt, Ausgrabung und Archäologie ist identitätsstiftend und man hat dann eine Verwurzelung, weil man seine Geschichte kennt. Aber das Ganze war für mich bisher eigentlich doll abgetrennt vom wirklichen Gefühl. Das war eine intellektuelle Haltung, die man hatte. Hier habe ich jetzt erleben dürfen, dass das wirklich auch eine emotionale Haltung sein kann. Ich habe hier erleben dürfen, dass das, was ich ausgrab, Menschen so berührt, dass sie weinen, dass sie also mit so viel Gefühl diese Dinge begreifen und anfassen.
Das Grabungsteam bekam ständig Besuch. Kein Tag verging ohne Gespräche, Besichtigungen und Erklärungen. Die Kinder aus der jüdischen Schule nebenan kamen in den Pausen und guckten neugierig in die Grabungsschnitte. Manchmal durften sie Fundstücke sortieren und übten schließlich auf dem Schulhof, wie es ist, Archäologe oder Archäologin zu sein. Gemeinsam mit Kai-Peter Suchowa fanden sie dabei beispielsweise einen Abflussschacht aus dem 19. Jahrhundert. Aber auch die nichtjüdischen Anwohnerinnen und Anwohner kamen und staunten, wie lebendig das Bild von der zerstörten Synagoge durch die archäologischen Entdeckungen wurde. Und viele Menschen jüdischen Glaubens aus Israel, aus den USA und anderen Ländern wollten die Fundstücke sehen, weinten, erzählten von ihren Familien, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Hamburg gelebt hatten und legten Blumen auf die zerborstenen Fliesen, auf die angesenkten Säulenkapitelle.
Ja, das ist das Erschütternde. Ich hatte ja viel Besuch auf der Grabung aus Israel, aus New York und so. Und ganz viele ältere Menschen waren sehr doll berührt. Das habe ich vorher noch nie so auf Ausgang erlebt, dass Leute weinen, weil sie so berührt sind. Und das ist ja überwiegend Bauschutt da drin, kleine Ziegelbrocken und so. Und dann, wenn sich ein älterer, distinguierter Mann darüber freut, dass er einen Ziegel in der Hand hält von der Synagoge, wo seine Mutter letztendlich war, dann ist das einfach sehr berührend.
Das Grabungsteam bekam Post aus Israel mit alten Fotos, mit Briefen voller Erinnerungen von Überlebenden der Shoah oder von deren Kindern und Enkeln. Und auch Daniel Schäffer, der vor mehr als 4 Jahren eine große Kampagne gestartet hatte, um möglichst viele Menschen für den Wiederaufbau der Bornplatz-Synagoge zu gewinnen, stellte schnell fest, dass das Projekt weit über Hamburg hinaus große Aufmerksamkeit bekommt.
Wir bekamen Zuschriften aus der ganzen Welt und unter anderem eine sehr berührende aus Israel, wo ein 96-jähriger Herr, der wirklich noch in wunderbaren norddeutschen Slang aufgenommen hat auf Video, wie er als Kind seine Bar Mitzwa erlebt hat. Und es beschrieb, eine schöne Synagoge, sagt, eine imposante Synagoge war's. Dr. Kahlebach stand dort, stolz und glücklich, vor vielen, vielen Juden.
Je mehr archäologische Fundstücke Kai-Peter Suchowa mit seinem Team zutage förderte, desto besser konnten sich auch Nicht-Archäologen vorstellen, wie die prächtige Bornplatz-Synagoge zu Beginn des 20. Jahrhunderts wohl ausgesehen haben mag. Viele Mitglieder der jüdischen Gemeinde verspürten dadurch umso inniger den Wunsch, endlich wieder hier auf diesem Platz ihre Synagoge aufzubauen. Auch um deutlich zu machen, dass die jüdische Gemeinde zurückkehrt, sichtbar. In das Viertel, in dem sie vor 1933 zentral verankert war. Und was die meisten nicht wissen, die noch nie einen Gottesdienst in der Nachkriegssynagoge an der Hohen Weide besucht haben, diese Sehnsucht ist keineswegs neu. Sie sei, auch ohne konkrete Wiederaufbaupläne, immer da gewesen, wie Daniel Schäffer erzählt.
In der Hohen Weide unserer Synagoge, die wir heute benutzen, haben wir einen Vorhang. Hinter dem Vorhang befinden sich die Torahrollen. Das ist ein besonderer Vorhang. Und seit Jahrzehnten ist auf diesem Vorhang das Bild der Bornplatz-Synagoge. Es hat viele Synagogen in Hamburg und im Grindelviertel gegeben und Gebetsräume. Aber kaum eine drückt die Sehnsucht der jüdischen Bevölkerung so sehr aus wie die Bornplatz-Synagoge. Wir beten seit Jahrzehnten mit starkem Blick zur Bornplatz-Synagoge.
Dennoch gab und gibt es an dem Projekt auch Kritik von nichtjüdischer und innerjüdischer Seite. Die macht sich vor allem daran fest, dass sich auf dem früheren Bornplatz ein Bodendenkmal befindet, das an die zerstörte Synagoge erinnert. Dieses Mosaik, das in den Boden eingelassen wurde und das Deckengewölbe abbildet, wurde 1988 angelegt. In den Jahrzehnten davor war der Platz nur eine unbebaute Brachfläche, wie viele andere auch. Anwohnerinnen und Anwohner parkten hier ihre Autos. Wie überall in der Republik herrschte auch in Hamburg Schweigen über die deutschen Verbrechen während der NS-Zeit. Erst in den 1980er Jahren änderte sich der Umgang mit der eigenen Geschichte und Schuld. KZ-Gedenkstätten wurden eingerichtet, Erinnerungstafeln an Häusern angebracht, zerstörte und vergessene Orte jüdischen Lebens sichtbar gemacht. In diese Zeit fiel die Entscheidung, den Platz zu einem erinnerungspolitischen Ort zu machen, mit Bodendenkmal und Gedenktafel. Wenn jetzt die Synagoge wieder aufgebaut werde, dann werde diese Erinnerung an die Verbrechen der Nationalsozialisten verwischt, so eines der Argumente derjenigen, die sich gegen den Wiederaufbau engagieren. Das Unrecht, das damals geschehen ist, müsse durch das Fehlen der Synagoge auch architektonisch sichtbar bleiben, so die Kritikerinnen und Kritiker. Daniel Schäffer hält von dieser Position wie die meisten Mitglieder der jüdischen Gemeinde nichts. Für ihn drückt der Wiederaufbau etwas ganz anderes aus.
Ja, tatsächlich ist es erstmal die Herstellung einer Gerechtigkeit. Der Unrechtszustand, der dadurch entstanden ist, dass 1938 infolge der Reichspogrom nach die Synagoge geplündert, zerstört und später abgerissen worden ist, dass auf dem Gelände des Bornplatzes der Bunker durch die Nationalsozialisten errichtet worden ist, diese Realität wird jetzt beendet. Und das ist ein wichtiges Zeichen, dass der Unrechtszustand der Nationalsozialisten nicht mehr Gegenwart und Zukunft von uns wird.
Auch der Wunsch der jüdischen Gemeinde, dass die neue Bornplatz-Synagoge kein modernes Gebäude werden soll, sondern dem damaligen Bau nachempfunden und viele historisierende Elemente enthalten soll, wird von manchen entschieden kritisiert. Ein Argument lautet, architektonisch könne ein Wiederaufbau missverstanden werden, wenn zum Beispiel auf dem Platz eine erinnerungspolitische Einordnung der nationalsozialistischen Verbrechen fehle. Die Rekonstruktion könnte suggerieren, dass sich Baugeschichte einfach wiederherstellen lasse, ohne dabei auf das Unrecht zwischen 1933 und 1945 einzugehen, zum Beispiel in Form einer Gedenktafel, einer Bodenplatte oder einer bewussten Leerstelle an dem Ort, wo einst die prächtige Synagoge stand. So gesehen könne ein Wiederaufbau auch ein falsches Signal sein, befürchten Kritiker. Daniel Schäffer von der jüdischen Gemeinde hält dagegen.
Uns Juden wurde mit dem Nationalsozialismus nicht nur unsere Verwandten und Vorfahren genommen, uns wurden auch unsere Biografien geraubt. Wir haben weniger, an das wir erinnern, an das wir anknüpfen können. Die emotionale Verbindung an die Äußerlichkeit dieses Gebäudes, die Bindung, dass dort unsere Vorfahren reingeschritten sind, mit dem Gefühl, in Hamburg jüdisches Leben selbstverständlich leben zu können, hat für uns Vorrang. Und deswegen ist der Wiederaufbau der Baumplatz-Synagoge, auch mit dem historischen Bezug in der Architektur, für uns eine emotionale Bindung.
NDR Info, Hintergrund. Sie hörten eine Sendung von Daniela Remus mit dem Titel »Zeichen eines Neubeginns – Der Wiederaufbau der ehemaligen Baumplatz-Synagoge in Hamburg«. Redaktion Florian Breitmeier.
NDR Info.